nachdem ich mir die Aktie jetzt mal angeschaut habe, steht sie definitiv auch auf meiner Watchlist, weil es einfach ein super Unternehmen ist.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind natürlich wie immer für euch der René und ich, der Sebi, am Start. Wie in der Folge letzte Woche schon angekündigt, werden wir heute wieder eine Aktie vorstellen, die bei René zurzeit ja ziemlich weit oben auf dem, ja man kann sagen, auf dem Wunschzettel steht. Letzte Woche haben wir schon eine Aktie vorgestellt, die René eben gekauft hat. Heute, soweit ich weiß, René, ist die Aktie noch nicht im Depot, aber sie steht oben auf der Watchlist, oder?
Genau, Sebi, also die Aktie steht aktuell sehr weit oben auf meiner Watchlist. Und bevor wir den Namen der Aktie jetzt auch hier im Podcast droppen, noch eine ganz kurze Bitte an alle Zuhörer: Falls ihr uns noch nicht bewertet habt auf Spotify oder iTunes, macht es doch bitte gerne. Wir haben über knapp 30.000 Streams im Monat und knapp 500, 600 Bewertungen auf Spotify. Also all diejenigen, die da vielleicht noch nicht in Spotify drin waren und uns eine Bewertung gegeben haben, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen über eine Sternebewertung, damit auch mehr Leute auf unseren Podcast aufmerksam werden. Und deswegen werden wir auch gleich mal reinstarten hier in die Podcast-Folge. Und zwar die Aktie, die ich mitgebracht habe, die sehr weit oben bei mir auf der Watchlist steht und die wahrscheinlich auch sehr viele Zuhörer nach dem Podcast auf die Watchlist mal packen werden. Und zwar ist das ein Unternehmen mit einem extrem hohen Burggraben und mit extrem hohen Margen. Und zwar heißt das Unternehmen MSCI. MSCI, manche denken vielleicht, okay, hat es vielleicht was mit Kreuzfahrten zu tun oder Schiffsreisen, dort gibt es ja auch ein Unternehmen, das so ähnlich heißt, aber MSCI ist ein Indexanbieter, aber noch einiges mehr. Am bekanntesten ist MSCI für seine Indizes, insbesondere den MSCI World, der die Wertentwicklung von Unternehmen in 23 entwickelten Ländern widerspiegelt. Also quasi hinter den Indizes, wie beispielsweise MSCI World oder MSCI Emerging Markets, die mittlerweile jeder Investor kennt, steckt das Unternehmen MSCI und verdient an jedem dieser Index-ETFs kontinuierlich passiv mit. Die Firma bietet auch noch verschiedene Analyse-Tools an, die Investoren dabei helfen, Anlageentscheidungen zu treffen. Dazu gehören Daten zur Unternehmensbewertung, ESG-Ratings, also Umwelt, Soziales und Governance und Risikoanalysen. Um das Ganze mal ein bisschen ins Verhältnis zu rücken, der Nettoumsatz verteilt sich bei MSCI folgendermaßen. Die Verbreitung von Börsenindizes machen aktuell knapp 60% der Umsätze aus, die Entwicklung von Marktanalyselösungen und Tools knapp 25% und die Entwicklung von Tools für die Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien macht knapp 10% aus und der Rest knapp 6%. Und das Beste daran ist, knapp 80% aller Erträge sind Abo-Einnahmen. Bedeutet, MSCI hat einen planbaren und stetigen Cashflow, der immer stärker wächst. Klar ist es schön, dass das Unternehmen verschiedene Einkommensströme hat. Für mich liegt aber der Investment-Case deutlich im Geschäft mit den Börsenindizes. Denn wenn Anleger Geld in einen Index-ETF investieren, verdienen daran nicht nur die Fondsgesellschaften wie BlackRock, sondern auch die Indexanbieter mit. Kunden wie ETF-Anbieter, Fondsgesellschaften, Vermögensverwalter oder Banken zahlen Gebühren an MSCI, wenn sie ETFs auf ihre Indizes auflegen. Und diese Kosten werden an die Anleger weitergegeben, sodass auch du deinen Teil zum Erfolg von MSCI beiträgst, wenn du einen ETF auf einen ihrer Indizes kaufst. Und viele ETF-Anbieter haben langjährige Verträge mit MSCI, die dem Unternehmen eben stabile Einnahmen bescheren. Wie viel sie damit verdienen, ist anscheinend ein streng gehütetes Geheimnis. Vielleicht hast du mehr dazu, Sebi, aber was ich bis jetzt rausgefunden habe, laut Brancheninformationen liege die Provisionen allerdings bei 0,02 bis 0,04% des angelegten Betrages. Also wenn du beispielsweise 1.000 Euro in einen MSCI World ETF investierst, fließen indirekt 20 bis 40 Cent an MSCI. Wenn man bedenkt, dass weltweit etwa 13 Billionen Euro Anlagevermögen in MSCI-Indizes stecken, ergibt sich daraus durchaus eine stattliche Summe. Im zweiten Quartal betrug der Free Cashflow auch schon 265 Millionen US-Dollar. Und wenn man sich mal den Trend der ETF-Anlagen ansieht oder auch mittlerweile diese Marke MSCI World oder MSCI Emerging Markets, ich dachte anfangs, okay, das ist halt der stinknormale Begriff, eben um breit in die Welt zu investieren. Aber MSCI hat es mittlerweile geschafft, schon so eine Marke zu etablieren, wie es beispielsweise Procter & Gamble mittlerweile bei Taschentüchern ist. Man sagt ja mittlerweile nicht mehr so, ey, ich möchte bitte ein Taschentuch, sondern ich möchte ein Tempo. Und Tempo ist ja eben eine Marke von Procter & Gamble. Und eben dadurch, dass MSCI so clever in diesem Geschäft mit dabei ist, denke ich, dass MSCI auch langfristig noch Riesenerfolge und weiterhin steigende Umsätze verzeichnen wird. Und man kann das Unternehmen auch in folgende Kategorie einordnen: Verkaufe Schaufeln im Goldrausch. Und eben hier ist MSCI sehr gut positioniert.
Ja, da hake ich mich doch auf jeden Fall mal an der Stelle ein, weil ich musste mir auch erstmal so bewusst werden, was MSCI eigentlich macht. Wie du schon richtig sagst, René, am Anfang, wie ich angefangen habe, in ETFs zu investieren vor einigen Jahren, dachte ich auch so, MSCI, MSCI World, MSCI All World ist halt einfach so der Begriff dahinter, aber tatsächlich ist es ja eben ein Unternehmen, was dahinter steckt, und das ist eben natürlich, wie der Name sagt, MSCI. Du hast jetzt gesagt, MSCI ist so ja wie der Schaufelhersteller. Dachte ich am Anfang auch, ist es auch irgendwo richtig, aber eigentlich kann man sogar noch mal so einen Schritt zurückgehen und sagen, es ist so noch ein Step vorm Schaufelhersteller. Denn wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, so dieser Begriff vom Schaufelhersteller kommt ja aus dem Goldrausch, dass man quasi nicht nach Gold suchen soll, sondern quasi einfach die Schaufeln verkaufen soll und dann genauso profitiert. Und eigentlich ist ja so dieser Goldrausch, dieser ETF-Boom, dann kann man vielleicht sagen, ja, der Schaufelhersteller ist jetzt ja vielleicht eben BlackRock, die eben die ETFs anbieten. Aber hinter diesem Schaufelhersteller BlackRock, die die ETFs anbieten, steckt ja dann eben nochmal dahinter MSCI, die ja erstmal die Indizes aufsetzen, auf die dann wiederum die ETFs angeboten werden. Also da steht man quasi nochmal einen Schritt vor BlackRock in der Rangliste, wenn man so will. Aber auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Schaufelhersteller, denke ich, trifft es trotzdem ganz gut. Und du hast schon richtig gesagt, René, das Unternehmen profitiert einfach von diesem ETF-Boom oder hat vor allem in den vergangenen Jahren vom ETF-Boom profitiert. Ich habe ja letzte Woche schon so ein bisschen die Rendite von den Unternehmen vorgestellt und auch das möchte ich heute wieder ein bisschen machen und mal kurz drauf blicken, weil das sieht man wirklich, wie gut MSCI performt hat und wie sie profitiert haben. Seit 2008 hat MSCI eine Rendite von 2.200% circa erzielt, also wirklich brutal. Wenn man jetzt mal vielleicht ein bisschen in die kürzere Vergangenheit schaut, das mache ich auch mal gerne, weil ja, was bringt es einem oft, wenn man vor 30 oder 40 Jahren schaut oder vor 20 Jahren? Deswegen mal die letzten 10 Jahre. Dort hat MSCI, wenn man vor 10 Jahren investiert hat, eine jährliche Rendite von circa 30% erzielt. Also wirklich enorm, wenn man sich jetzt wieder vor Augen hält, okay, die durchschnittliche Rendite, sagt man Pi mal Daumen von ETFs oder vom breiten Markt, liegt so bei 6%, 7%, 8% vielleicht, vielleicht in den letzten 10 Jahren auch ein bisschen besser durch den Technologieboom bei einem ETF wie dem S&P 500 zum Beispiel, aber MSCI wirklich meilenweit davon entfernt, viel, viel besser mit 30% pro Jahr, und wäre natürlich für alle Investoren sehr, sehr schön, wenn es auch so weitergehen würde oder für alle potenziellen Investoren, René, wie du es ja auch bist, wenn es so weitergeht. Aber wenn man natürlich so eine starke Rendite hat in der Vergangenheit, René, dann gehe ich mal schwer davon aus, beziehungsweise ich habe natürlich auch so ein bisschen drauf geschaut, dann ist die Bewertung natürlich auch nicht ohne, weil solch starke Rendite geht natürlich oft mit einer hohen Bewertung einher, oder?
Ja, also mit einem KGV unter 10 brauchen wir auf jeden Fall hier nicht rechnen. Das KGV ist natürlich deutlich höher, weil wir es natürlich auch mit einem Wachstumsunternehmen zu tun haben. Und aktuell auf den aktuellen Kurs von knapp 500 Euro beträgt das KGV 44. Also man zahlt aktuell das 44-fache des Gewinns, aber das Unternehmen wächst auch in Sachen Gewinn zweistellig. Bedeutet, die Bewertung ist einigermaßen in Ordnung. Ich würde sagen, wird fair sein, aber ich denke jetzt auch nicht, dass sie komplett überteuert ist, weil in der Vergangenheit betrug das KGV auch mal 60 oder auch mal 40, auch mal ein bisschen unter 30. Also es kommt natürlich immer, je nachdem, auf die ganzen verschiedenen Black Swan Events letzten Endes auch drauf an. Aber wenn man sich natürlich den langfristigen Trend der ETF-Investoren anschaut, mache ich mir da keine Sorgen. Auch wenn man sich mal den Umsatz anschaut oder die Umsätze, 2018 betrug der Umsatz 1,4 Milliarden US-Dollar, 2020 1,7 Milliarden US-Dollar, also während Corona wurde trotzdem weiter investiert, 2021 2,04 Milliarden US-Dollar und 2022 schon 2,25 Milliarden US-Dollar. Also man sieht hier einen kontinuierlichen Umsatzwachstum und was mir natürlich am besten gefällt, sind die Margen. Also die Margen sind wahnsinnig. Die bewegen sich immer im Schnitt von 50%. Und es gibt kaum Unternehmen da draußen, die so viel Geld verdienen, beziehungsweise die so enorme Margen drauf haben. Und wenn man eben solche Margen drauf hat, dann weiß man, okay, das Unternehmen hat einen unglaublichen Burggraben. Aktuell beträgt die EBIT-Marge 53%. Also das ist wirklich eine brutale Kennzahl. Und auch wenn man mal einen kurzen Blick auf die Cashflows wirft, also um zu sehen, okay, verdienen die überhaupt mit ihrem Geschäftsmodell Geld? Aber das Geschäftsmodell ist eben so simpel und so einfach und deswegen sprudeln die Cashflows kontinuierlich. Also seit 2018, also soweit die Historie gerade von den Kennzahlen reicht, bis 2022 sind sowohl die operativen als auch der Free Cashflow kontinuierlich gewachsen. Schauen wir mal zuerst auf den Free Cashflow, beziehungsweise fokussieren wir uns nur auf den Free Cashflow, weil das ist ja letzten Endes das Geld, was den Investoren am Ende des Jahres übrig bleibt. Und 2018 betrug dieser 563 Millionen US-Dollar und 2022 schon 1 Milliarde US-Dollar. Und der Free Cashflow deckt sich schon sehr gut mit dem operativen Cashflow. Also MSCI hat eigentlich kaum Kosten, um eben das Geschäft lebendig zu halten. Und ja, so viel auf jeden Fall zur Bewertung von MSCI. Ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Also die Kennzahlen sind wirklich sehr gut. Die Bewertung ist natürlich jetzt auch nicht ganz günstig. Aber die Frage ist, wird MSCI jemals wieder günstiger werden, weil der Trend und die Umsätze, die sind einfach intakt und ich kann es mir eben kaum vorstellen, dass MSCI mal wirklich einen starken Abwärtstrend haben wird. Also Sebi, was würde eher gegen die Aktie sprechen und sind die Risiken wirklich so immens, dass man sagen würde, ey, vielleicht sollte man doch nicht in MSCI investieren?
Von Risiken zu sprechen fällt mir da fast auch schwer. Wo ich halt das Risiko in Anführungszeichen sehe, ist einfach trotzdem noch die teure Bewertung. Also ich kann es vielleicht schon mal vorne wegnehmen. Auch wenn die Aktie jetzt vielleicht ein bisschen günstiger ist, als sie auch in den letzten ein, zwei Jahren war, ist sie mir gerade einfach noch ein bisschen zu teuer. Ich denke mal, wahrscheinlich ist auch das der Grund bei dir, wieso die Aktie eben noch auf der Watchlist steht und noch nicht im Depot ist. Du nix gerade. Nachdem ich mir die Aktie jetzt mal angeschaut habe, steht sie definitiv auch auf meiner Watchlist, weil es einfach ein super Unternehmen ist. Aber trotzdem noch mit einem KGV über 40 ist schon knackig bewertet. Du hast schon gerade super viel vorgestellt. Die Margen sind natürlich top. Du hast von Cashflows über 1 Milliarde Dollar gesprochen, wenn man sich jetzt mal anschaut, oder beziehungsweise man muss sich eben hier vor Augen halten, man hat ja ein Unternehmen, das gerade mal so ein bisschen über 2 Milliarden Dollar Umsatz macht. Also diese Margen von über 50%, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich enorm. Und natürlich sind diese Aktien dann auch teuer bewertet. Und man muss fairerweise auch sagen, es ist ja nicht so, als wäre das nur MSCI in der Branche, sondern wenn man mal auf Konkurrenten blickt, wie gesagt, am Anfang dachte ich eher, okay, man müsste das vielleicht mit BlackRock vergleichen, aber der Vergleich stimmt einfach auch nicht 1:1. Besserer Vergleich ist zum Beispiel mit S&P Global, die zum Beispiel eben den S&P 500 zusammensetzen. Die sind halt auch bei einem KGV von ca. 50, also die sind noch teurer bewertet. Also das muss man sich auch mal ein bisschen vor Augen halten. Dann vielleicht noch eine dritte Aktie, die man vielleicht mit reinnehmen kann. Ist jetzt auch nicht 1:1 der richtige Vergleich, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Factset zum Beispiel, das ist auch ein Datenanbieter, hat vielleicht auch schon mal der ein oder andere gehört. Die sind ein bisschen günstiger bewertet, in Anführungszeichen bei einem KGV von 33, aber gibt trotzdem vielleicht schon mal das Gefühl oder gibt vielleicht schon mal diesen Vergleich mit S&P und Factset, dass man hier, wie du schon richtig gesagt hast, René, niemals wahrscheinlich auf dieses KGV von, keine Ahnung, 10 oder 15 in dieser Region kommen wird, wie jetzt bei einem Industrieunternehmen oder bei einem Automobilunternehmen oder so, sondern man hat hier einfach teure Bewertungen. Wenn man jetzt aber mal so ein bisschen weiter in die Vergangenheit schaut, als jetzt die letzten ein, zwei Jahre, Das hast du auch schon gesagt, René. Es gab halt trotzdem auch mal Jahre, zum Beispiel, ich sehe im Jahr 2019, da war halt das KGV auch mal so in der Region von 30. Also da könnte ich mir dann schon vorstellen, da wäre die Aktie dann wirklich super spannend, auch für mich persönlich. Danach ist sie dann einfach von 2019 bis ins Jahr 2022 immer teurer geworden. Das kann man auch gut am, Aktienchart sehen. Damit ist natürlich dann auch die Bewertung angestiegen, dass das KGV sogar zwischen 70 und 80 lag. Jetzt, wie gesagt, ist es wieder so bei ein bisschen knapp oder Mitte 40. Trotzdem muss ich sagen, ist mir die Aktie zu einem KGV von so gut 45 gerade einfach noch zu teuer, auch wenn es wirklich ein super Unternehmen ist, wenn es wirklich ja nochmal vor dem Schaufelhersteller steht und glaube ich auch ein Unternehmen ist, was auch in Zukunft ja weiterhin gutes Geld verdienen wird, weiterhin gute Margen haben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann, wenn es mal nochmal irgendwann mal scheppert an der Börse, wenn vielleicht viele Anleger, die neu an die Börse gekommen sind, so panisch ihre ETF-Anteile rumschmeißen. Es gibt ja auch immer wieder so ein bisschen, nicht Gerüchte, aber Befürchtungen, dass vielleicht ja ETFs dummes Geld sind und dass vielleicht irgendwann mal so Panik am Markt ausbricht und alle ETF-Sparer, die vielleicht kürzlich dazugekommen sind, dann wieder panisch verkaufen und dass dann vielleicht ETFs für einen Zeitraum von, also ich glaube nicht, dass das eine lange Zeitspanne sein wird, aber vielleicht für einen Zeitraum von einem halben, dreiviertel Jahr, vielleicht einem Jahr, panisch werden einfach diese Leute ihre ETF-Anteile auf den Markt schmeißen und dann in diesem Zeitraum vielleicht auch mal MSCI ein, zwei, drei schlechte Quartale hat und dadurch dann die Aktie auch ein bisschen fällt, das wäre so ein Zeitpunkt, wo ich mir vorstellen könnte, wieder einzusteigen. Ich weiß nicht, ob das passieren wird oder ob die Leute mittlerweile, jetzt schüttelst du den Kopf, ob die Leute mittlerweile einfach verstanden haben, wie simpel und wie wichtig ETFs sind. Jetzt nickst du wieder mit dem Kopf. Ich übergebe gleich nochmal das Wort an dich, René. Deswegen, ich würde darauf hoffen, ob es passiert, weiß ich nicht, aber trotzdem, lange Rede, kurzer Sinn, mir ist die Aktie gerade einfach noch trotzdem ein bisschen zu teuer, als dass ich jetzt schon einsteigen würde.
Aber definitiv eine Aktie auf der Watchlist und vielleicht eine Sparplanaktie.
Ja, keine schlechte Überlegung, gebe ich dir recht, da könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ja.
Okay, also wie du schon gesagt hast, Steve, also ich würde mich natürlich auch sehr über einen Rücksetzer freuen. Man weiß ja letzten Endes nie, was für Krisen jetzt bald vielleicht wieder auf die Börse kommen, ob es jetzt dieses Jahr sind, nächstes Jahr oder in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Aber ich bin mir da ein bisschen unsicher, ob so etwas passiert. Also zwecks Investitionen hoffe ich es natürlich, aber ich bin mir echt unsicher. Und ich denke auch, das ist jetzt nur meine Prognose, ist natürlich keine Kaufempfehlung oder Anlageentscheidung, dass die Aktie auf dem besten Weg ist, auf die 1.000 Euro hinzusteuern, weil eben dieser Trend ETFs weiter kontinuierlich sich fortsetzen wird. Vor allem, wenn man bedenkt, selbst beim eigenen Investieren, wenn ich beispielsweise schon einen MSCI World ETF habe oder einen MSCI Emerging Markets oder einen MSCI All Country World oder was es alles für MSCI ETFs da draußen gibt, man bleibt normalerweise eigentlich immer bei seinen ETFs bestehen. Also die wenigsten Investoren traden eigentlich ihre ETFs so, wie sie es mit ihren Einzelaktien machen. Und wenn ich mich eben einmal festgelegt habe auf meinen ETF und ich lasse auch einen ETF-Sparplan drauf fließen, so wie es ja auch ja der Großteil der ganzen Investoren da draußen macht, was ja auch super ist für die Altersvorsorge, dann verdient natürlich MSCI mit jedem Monat und mit jedem Jahr immer mehr an den bisher vorhandenen Kunden. Und genau deshalb ein bisschen aus FOMO die Aktie zu verpassen, bin ich gerade echt sehr stark daran zu überlegen, vielleicht mir die ersten kleinen Aktienpositionen hier bei MSCI schon mal aufzubauen, damit ich schon mal mit einem Fuß drin bin. Und falls die Aktie eben einen Rücksetzer haben wird oder sich das KGV ein bisschen nach unten anpasst, dass ich sage, okay, komm, ich habe jetzt hier noch eine zweite Tranche, wo ich nachlegen kann, so ähnlich wie Kering. Und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr stark am Überlegen, die nächsten Tage hier mal zuzuschlagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Vorstellung von MSCI gefallen hat und sind natürlich auch gespannt, wie eure Meinung zu MSCI ist. Wir werden auf jeden Fall hier in Spotify mal wieder einen Fragesticker mit einfügen und dann sind wir auf jeden Fall sehr auf eure Meinungen gespannt. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch schon MSCI im Portfolio. Für mich ist es ein Unternehmen, was sehr zukunftsträchtig ist. Wie es mit der Aktie aussieht, werden wir natürlich erst in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehen. Und ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt. In diesem Sinne, Leute, wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.